Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns die mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnete Meeresbiologin Nicole Dubilier. Dr. Dubilier ist Direktorin am Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie und Professorin für Biologie an der Universität Bremen. Ihr Spezialgebiet ist die Symbioseforschung. Ihre Forschungsobjekte findet sie nicht nur in leicht zugänglichen Seegraswiesen und Küstensedimenten, sondern auch in der Tiefsee. Und dort untersucht sie die ökologischen und evolutionären Verbindungen zwischen Bakterien und wirbellosen Lebewesen. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Nicole Dubilier. Guten Tag.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Es freut uns, dass Sie sie angenommen haben, Frau Dubilier. Stimmt das, dass in Ihrem Büro in Bremen an der Bürotür steht Nicole von Wurm?
Das stand sehr lange an meiner Tür, aber ich bin umgezogen und dieser Zettel, den ich einfach völlig improvisiert aus einer Zeitschrift, es gibt eine Nicole von Wurm und ich sah das und fand das witzig und habe das rausgeschnitten und an meine Tür geklebt. Und sie hieß aber, oder heißt diese Frau, ich habe sie nie gegoogelt, Nicole von Wurm mit einem B und ich habe das B abgeschnitten. Und dieser wirklich einfach nur dran geklebter Zettel, der hat den Umzug nicht überlebt.
Aber mit dieser Dame hat das ja eigentlich nichts zu tun, sondern mit ihrer Forschungsarbeit, weil genau. Da ein Wurm eine große Rolle spielt.
Richtig.
Nämlich
das aber sehr, sagen wir auch, zum Objekt der, des Aufziehens werden kann im Freundeskreis. Was machen deine Würmer?
Und dabei diejenigen, die das fragen, haben selber welche und sind sich dessen nicht bewusst.
Naja, ich kann das nachvollziehen. Als ich Studentin war und die verschiedenen Profs mir angeguckt habe und mir überlegt habe, bei wem ich zunächst meine Diplomarbeit machen möchte, mein Doktorvater Olaf Giere, es war klar, dass er an Würmern arbeitete. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, wie kann man sein ganzes Forscherleben Würmern widmen? Wie öde ist das? Und nun bin ich selber dabei und finde sie wahnsinnig spannend.
Sind sie auch. Und es sind ja nicht nur Würmer, sondern auch Muscheln.
Richtig.
Die Sie untersuchen, richtig. Also ist schon eine Erweiterung.
Richtig, Muscheln, kleine Würmer, große Würmer, auch Einzeller. Also inzwischen bin ich über die Würmer hinausgekommen auch und arbeite und forsche an anderen wirbellosen Tieren.
Kommen wir noch später noch zu den Muscheln? Ich würde so gern bei dem Wurm bleiben, wenn Sie das nicht langweilt. Also es ist ja.
Es würde höchstens Sie langweilen, wenn ich anfange.
Das da machen wir jetzt die Probe aufs Exempel. Ich glaube das nicht, sondern der Umstand, dass Sie sich mit kleinsten Lebewesen befassen, die dann so eine große globale Bedeutung haben, deren man sich gar nicht bewusst ist, das ist ein wichtiger Umstand. Also warum ist das so interessant, mit diesen kleinen symbiotischen Lebewesen zu arbeiten, die zu untersuchen? Nämlich, ich greife schon fast voraus, weil es bedeutsam ist für uns alle.
Was an den Würmern so spannend ist, an denen ich arbeite, ist, dass die so gut von ihren symbiontischen Bakterien versorgt werden. Sie haben symbiontische Bakterien. Bakterien nennen wir die Symbionten, weil sie der kleinere Partner sind in der Symbiose mit dem größeren Partner, ihr Wirt, der Wurm. Und diese Bakterien, die versorgen ihren Wirt so hervorragend, dass der Wirt im Laufe der Evolution seinen Darm komplett verloren hat. Der hat keinen Mund mehr, der hat keinen Darm, der hat kein Po mehr und lebt vollständig von seinen Würmern. Und nicht nur das, der Wurm hat auch seine Exkretionsorgane, das sind die nierenähnliche Organe, die die Stoffwechsel, die giftigen Stoffwechselprodukte entsorgen sollen. Auch die hat der Wurm im Laufe der Evolution verloren, weil seine Symbionten, seine Bakterien, diese giftige Stoffwechselprodukte für seinen Wirt entgiftet. Und das ist eine Anpassung, die faszinierend ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so gut versorgt werden würden von den Bakterien in Ihrem Darm und im Laufe der Evolution würden Ihre Nachkommen dann keinen Mund mehr haben, nicht mehr darauf angewiesen sein, Nahrung aufzunehmen, dann könnten Sie vielleicht zum Mars fliegen und dort müssten Sie nicht Astronautennahrung essen.
Bislang hat die Evolution diesen Weg nicht beschritten.
Ja, glücklicherweise, denn das Essen kann auch sehr gut schmecken.
Und der hat so einen netten Namen, dieser Wurm, Olavius?
Olavius algarvensis. Und Olavius, weil einer der Hauptforscher daran, Olaf Gierö, mein Doktorvater ist. Und der schwedische Taxonom, der dran arbeitete, der heißt Christa Aseus, er hat eine ganze Gruppe, eine ganze Gattung von diesen Würmern Olavius genannt. Und wir waren gemeinsam, Olaf Gierö, Christa Aseus und ich in Belize. Und dort hat Christa eine neue Olavius-Art genannt und die heißt jetzt Olavius Nicolae. Also wurde dann nach mir benannt. Mein Vater war aber sehr enttäuscht, weil er hätte gerne, ich habe meinen Namen behalten, Dubigier, das ist der Name von meinem Vater, und er hätte gerne gehabt, dass es auch, selbst wenn es ein Wurm ist, ein Olavius Dubigier, wahrscheinlich hätte es mit Doppel, ich bin keine Taxonomin, heißen müssen.
Der Vater war enttäuscht, aber er hat es überstanden.
Ja.
Frau Dubilier, wir hören auf Ihren Wunsch ein Stück von Fanny Mendelssohn. Die Interpretin heißt Lauma Skride und dann vertiefen wir auch das Thema mit den Symbionten. Lauma Skride spielte eine Komposition von Fanny Mendelssohn aus dem Zyklus Das Jahr, den Monat September und das auch im April. Frau Dubilier, Nicole Dubilier ist zu Gast bei den Zwischentönen, die Meeresbiologin, die sich dieses Stück ausgesucht hat, auch aus einem bestimmten Grund, darf ich vermuten.
Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass sie, wie man hört, Fanny Mendelssohn eine hochbegabte Musikerin war, die nur deswegen zeitlebens, als sie selber lebte, kaum Anerkennung fand, weil sie eine Frau war.
Und die Schwester im Schatten des Bruders.
Richtig. Und der Vater hat, sie war die Ältere und es war sehr früh klar, wie begabt sie war. Und der Vater aber hat gesagt, für Felix kann Musik der Beruf sein, für dich kann sie nur Zierde sein. Und das muss man sich vorstellen, dass, was das für sie auch als Frau bedeutet hat. Und mir ist das Thema Frauen in der Wissenschaft sehr wichtig. Und deswegen die Vorstellung, was das für diese Frau bedeutet hat, dass ihre Musik nicht die Anerkennung bekam, die es hätte bekommen sollen. Das finde ich sehr spannend. Der zweite Grund ist ihre Religion. Man liest ja immer wieder, dass sie jüdische Wurzeln hat. Sie selber und auch ihre Geschwister und auch Felix wurden evangelisch-protestantisch getauft. Und auch ihre Eltern haben sich taufen lassen. Und trotzdem haben sie immer wieder Diskriminierung erlebt. Auch der Werdegang von Felix Mendelssohn war eingeschränkt dadurch, dass er jüdische Wurzeln hatte. Und im Dritten Reich wurde ihre Musik dann verboten. Und das ist für mich besonders spannend, weil mein Vater ist Jude, ein New Yorker Jude, und aber nicht religiös. Und meine Mutter ist eine Berlinerin gewesen, also sie beide sind jetzt tot, und protestantisch, aber eben wie das ganze intellektuelle Berlin mit etlichen Freunden und Verwandten, die Juden waren. Und dadurch bin ich groß geworden in New York, in einem Umfeld, in dem jüdisch sein, evangelisch sein, protestantisch sein eher eine ethnische Beschreibung war als eine religiöse. Und wir selber sind auch sehr großzügig groß geworden in der Religion. Meine Eltern haben gesagt, ja, sollen wir die überhaupt religiös erziehen und wie machen wir das? Und in der jüdischen Religion muss ja die Mutter jüdisch sein. Und deswegen wurde beschlossen, gut, dann schicken wir die in die Kirche und dann sollen sie selber entscheiden, was sie davon halten. Und das ist also der zweite Grund, dass ich das sehr spannend finde, diese Auseinandersetzung mit Religion. Ich selber bin nicht gläubig, aber ich glaube, dass sie gewisse kulturelle, ethnische Einflüsse auf einen hat. Ja, und der dritte Grund ist, dass sie meine Ur-Ur-Urgroßmutter ist, Fanny Mendelssohn.
Mütterlicherseits.
Richtig.
Das ist interessant. Und aber noch ein Wort zur Religion. Als Kind war das schon wichtig, weil Sie sagten, Sie wurden in die Kirche geschickt und auch in die Synagoge oder in welche?
Nein, nein. Also die Synagoge. Also wir sind mal mit meinem Vater. Mein Vater ist höchstens zu einer Hochzeit oder für ein Bar Mitzwa in die Synagoge gegangen. Und da sind wir auch mal mitgegangen. Aber das. Wir sind in Amerika, in den USA ist es so, dass es ja keinen Religionsunterricht in der Schule gibt, sondern man muss schon dann eben in die Synagoge oder die Kirche gehen. Und wir hatten das große Glück, wir lebten in Manhattan und eine der fortschrittlichsten Kirchen überhaupt war um die Ecke von uns. Und dort wurden wir, ich habe drei jüngere Brüder und wir sind nur 6 Jahre auseinander und dort wurden wir zu viert immer sonntags hingeschickt. Und ich glaube, wir waren mindestens 50% von dieser Kinderreligionsschule. Und wir haben mehr oder weniger immer nur gemacht, was wir wollten. Und es war eine sehr entspannte Art und Weise, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Und wir wurden auch nicht getauft. Und als es aber dann, als ich hätte konfirmiert werden sollen mit 12, kam dann raus, dass ich noch nicht mal getauft bin. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, dann möchte ich die Taufe machen. Und unsere Paten waren alles Juden und die Pastoren waren sehr großzügig und haben gesagt, das macht aber nichts. Und das war mein Großwerden mit Religion. Und als wir nach Deutschland gezogen sind und ich verstanden habe, was das heißt, wenn man keine Juden mehr in der Kultur hat, keinen Umgang mit ihnen im Alltag hat, dann war das schon nochmal eine Auseinandersetzung für mich damit, was es heißt, mit einer bestimmten Religion groß geworden zu sein.
Jetzt müssen wir unser Gespräch über die Symbiose beim Wurm doch noch hintanstellen und zunächst hören wir noch auf Ihren Wunsch ein Stück von James Taylor. Something in the way she moves. Sie wollten ja auch mal Balletttänzerin werden. Ich weiß nicht, ob der Titel darauf eine Anspielung ist. Sie verraten es uns gleich. James Taylor, live.
Thank you. All right, yes. There's something in the way she moves, looks my way or calls my name, that seems to leave this troubled world behind. I'm feeling down and blue, troubled by some foolish game. She always seems to make me change my mind.
Nicole Dubilier ist ein Fan von James Taylor, stimmt's?
Ja. Die erste LP, die meine drei Brüder und ich bekamen, wurde uns geschenkt, als wir frisch nach Deutschland gezogen sind. Und das war eine James Taylor LP. Und diese LP, die wurde meine arme Mutter, die wurde täglich, als wir von der Schule nach Hause kamen, immer gespielt. Also ich bin groß geworden, jetzt in Teenagerjahren, mit James Taylor und verbinde noch ganz viel mit ihm und den Gefühlen damals, aber die Liebe ist geblieben.
Jetzt müssen wir das ein bisschen aufdröseln. Sie sind Deutsch-Amerikanerin, also wir haben schon gehört, in New York sogar geboren.
Richtig. Habe nur den amerikanischen Pass, weil das in Deutschland so schwierig ist mit einer doppelten Staatsbürgerschaft.
Und wer das genaue Geburtsdatum wissen will, der kann ja im Internet nachschauen, also vielleicht so um 1960 herum, zur Welt gekommen in New York. Und dann Anfang der 70er Jahre sind sie mit ihrer Mutter nach Deutschland gegangen und haben dann wahrscheinlich erst Deutsch gelernt, oder?
Richtig. Ja. Also wir wurden zwar in New York, in Manhattan, ins Goethe-Institut jeden Samstag geschickt, weil wir Deutsch lernen sollten.
Zu Hause wurden da beide Sprachen gesprochen?
Ja, meine Mutter hat es leider versäumt, weiter Deutsch mit uns zu reden. Sie hat, als wir sehr, sehr klein waren, Deutsch mit uns geredet. Aber dann kamen wir in den Kindergarten und wollten natürlich kein Deutsch reden. Und sie sagte immer wieder, sie hat den Fehler gemacht, dass sie dann gesagt hat, so, jetzt wird Deutsch geredet. Und dann haben wir einfach zwei Stunden lang, wahrscheinlich war das vielleicht auch bewirkt, da war Ruhe. Und niemand hat geredet. Aber sie hätte einfach weiter Deutsch reden sollen. Dann hätten wir es wenigstens passiv gehabt. Und das Goethe-Institut, zumindest damals in den 60er Jahren, war nicht pädagogisch ausgereift, das Konzept, wie man Kinder an einem Samstagvormittag, wo alle anderen frei haben, dass man Deutsch lernen soll. Das war eher abschreckend. Und so kamen wir nach Deutschland und Total Immersion kamen meine drei Brüder und ich auf verschiedene deutsche Schulen. Und mussten dann von einem Tag auf den nächsten uns zurechtfinden. Und ich denke, das ist aber ein ganz toller Weg, auch sehr schnell eine Sprache zu lernen. Und ich hatte das große Glück, auf eine Schule zu gehen, wo die Lehrer sehr großzügig waren.
In Wiesbaden.
Richtig, das
war Helene Lange Schule, später berühmt geworden durch die reformerischen Anstrengungen.
Richtig. Und die war aber damals schon sehr reformistisch unterwegs. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber war sehr aufgeschlossen. Es war eine reine Mädchenschule. Und das, wenn ich zurückgucke, dann glaube ich, dass das ganz entscheidend war für mein intellektueller Werdegang oder mein akademischer Werdegang, weil ich nur mit anderen Mädchen in der Klasse war und überhaupt kein Problem damit hatten, dass wir diskutierten, dass wir klug sein konnten, dass wir gute Noten haben konnten, weil es saßen ja keine Jungs in der Klasse und wir mussten sie nicht beeindrucken. Das fand alles dann nach der Schule statt. Und das sagt man auch inzwischen, dass das durchaus ein Weg ist, auch Frauen zu fördern, ist, dass man in den entscheidenden Jahren, in der Pubertät, sich überlegt, ob es nicht besser ist, zumindest für naturwissenschaftliche Fächer Frauen, Mädchen und Jungs getrennt zu unterrichten. Auf jeden Fall war diese Schule eine ganz tolle, ganz liberale und ich bin sehr gerne auf diese Schule gegangen.
Dabei waren alle so stolz darauf, dass endlich die Koedukation durchgesetzt werden
Richtig.
Konnte.
Aber das Pendel schwingt immer von einer Richtung in die andere.
Aber dahin schwingt es, glaube ich, nicht mehr.
Echt?
Oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass es...
Ich dachte, ich hätte...
Dass alle Interesse hätten, die Geschlechter wieder zu trennen?
Also eine strikte Trennung. Aber dass man begreift, dass wenn man Mädchen alleine unterrichtet und keine Jungs da sind, sie sich freier fühlen, das haben mehrere Studien gezeigt.
Ist ja... Umgekehrt genauso gut.
Das ist übrigens wirklich wahr. Das ist tatsächlich wahr.
Jetzt haben Sie uns von, ich gucke schon ein bisschen auf die Uhr, weil die Nachrichten stehen an. Und was hat Ihr Vater beruflich gemacht? Ich meine, Sie waren in New York, ja, in, wo sind Sie aufgewachsen? In Manhattan?
Direkt? Richtig. Ja, ich dachte, Natur ist Central Park.
Wirklich?
Ja, also wir sind dann immer am Nachmittag in den Central Park rein und da waren auch mal Eichhörnchen und Bäume und ein bisschen Grün. Und was aber wirklich sehr schön war, ist, dass wir in den Sommermonaten nach Fire Island gefahren sind, ans Meer. Und dort ist auch meine Liebe zum Meer auch mit Sicherheit genährt worden. Ja, aber wir sind in Manhattan eben groß geworden. Mein Vater hatte eine Fabrik, hat Kondensatoren hergestellt. Die Fabrik war in Brooklyn und ich fand das immer wunderschön, wenn ich in diese Fabrik mitgehen durfte. War ganz spannend zu sehen. Ganz anderes Leben. Ja.
Fire Island ist mir jetzt nicht bekannt. Ich habe jetzt schon gedacht, dass Sie auf die Hamptons gefahren.
Richtig. Also vor Long Island ist noch mal eine ganz, ganz schmale Insel. Die ist im Durchschnitt maximal einen Kilometer breit und fast 60 Kilometer lang und liegt zum Meer hingewandt vor Long Island. Dort sind keine Autos erlaubt. Es gibt nur Holzgehstiege. Wir hatten nach 2 Monaten, oder 6 Wochen, die wir dort waren in den Sommerferien und immer barfuß rumgerannt, so richtig abgehärtete Fußsohlen, weil wir auf diesen Holzgehstiegen immer nur gelaufen sind. Die Schuhe passten kaum nach den Sommerferien. Und auf der einen Seite hat man die Buchtseite zum Long Island zugewandt und dort konnte man immer ganz wunderbare Muscheln selber sammeln und hinterher roh essen oder Krabben fangen. Und auf der anderen Seite, dann dem Meer zugewandte, war dann die Atlantikbrandung, die offen auf diesen Strand reinkam. Und das war und ist immer noch eins der schönsten Orte für mich, diese Erde. Und Fire Island Pines ist ganz bekannt in der Gay Community, weil dort das eins der Ferienorte für Schwule war. Und da waren ganz viele wunderschöne Männer und ich dachte, dass alle Männer so schön sind wie diese Männer damals.
Nicole Dubilier, vielen Dank bis hierhin. Wir setzen unser Gespräch nach den Nachrichten fort und bis zu den Nachrichten hören wir Elvis mit einem berühmten Song. Muss man noch was dazu sagen?
Nur, dass ich das, können wir hinterher besprechen.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me.
Der zweite Teil der Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon, und zu Gast ist heute bei uns die Meeresbiologin Nicole Dubilier, und diese Musik hat sie für ihre Zwischentöne ausgesucht.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be bright,
Nicole Dubilier hat jetzt den Durchblick mit Johnny Nash, I Can See Clearly Now. Wollen Sie noch was sagen zu dieser Auswahl?
Ja, das habe ich ausgesucht, weil eine sehr enge Freundin und Kollegin von mir dieses Stück ausgesucht hat. Als musikalische Begleitung von der Einweihung von meinem Direktorwerden am unserem Institut. Und klassischerweise gibt es klassische Musik und ich wollte das eher nicht. Und sie hat dann gesagt, vertraust du mir und darf ich Musik aussuchen? Und als sie dieses Stück dann ausgesucht hatte und ich hatte auch eine schwere Erkrankung auch hinter mich gebracht und um verschiedene Hürden gerade überwunden. Und dann kam dieses Stück und das ist ja immer das Ziel, wenn man jemanden erreichen will, dann kamen auch ein paar Tränchen und es ist ein wunderschönes Lied. I can see clearly now all obstacles in my way. Ich liebe dieses Stück auch deswegen.
Weil man ihnen die Hindernisse dann aus dem Weg geräumt Richtig. Hat.
Genau.
Es war ja nicht so ganz leicht mit ihrer Lauf in
genau,
ihrem Werdegang.
Das ist kein Werdegang gewesen, der geradeaus war. Ich habe lange gedacht, dass ich im sogenannten akademischen Mittelbau glücklich sein könnte, dass es nicht nötig ist, dass ich Direktorin werde. Und bin aber sehr froh, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich doch alles ausschöpfen möchte an Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Aber es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, als unser Sohn klein war, ich gearbeitet habe, mein Mann gearbeitet habe, wir also beide voll berufstätig waren, wo andere Sachen in meinem Leben Priorität hatten. Und deswegen bin ich auch eine sehr starke Verfechterin von Möglichkeiten, wo Familie und Beruf gleichzeitig möglich sind, damit man auch alle Türen offen hat und den Weg gehen kann, den man möchte.
Und dafür setzen Sie sich auch hochschulpolitisch ein?
Ich setze mich in der Max-Planck-Gesellschaft sehr intensiv dafür ein.
Wir haben es vorhin schon angedeutet, der Werdegang, Sie sprachen jetzt davon, dass innerhalb der Wissenschaft, weil Sie gerade sagten, Sie dachten im Mittelbau, zufrieden und glücklich zu werden, das ist aber, es hat, ja bitte, Sie wollen gleich was dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, ich bin Meeresbiologin, aber Biologie war das Fach, wo ich die schlechtesten Noten in der Schule hatte und das Fach, was ich eigentlich am langweiligsten fand. Das ist schon mal der erste Schritt, der vielleicht nicht zu einem klassischen Werdegang gehört. Ich habe eigentlich Meeresbiologin werden wollen, aus, sagen wir im Nachhinein gesehen, nicht aus Gründen, die man klassischerweise im akademischen Bereich akzeptiert. Ich fand das Meer schön und ich fand die Jacques Cousteau-Filme mit den Männern, die haben mir gut gefallen und die Vorstellung, dass ich dann ein bisschen morgens tauchen gehe mit wunderschönen Männern und am Nachmittag ein bisschen im Labor dann arbeite und geistige und körperliche Arbeit dann miteinander verbinde. Das war meine Vorstellung von Meeresbiologin werden.
Und wie sah es dann wirklich aus?
Also ich habe, was ich gemacht habe, ist, dass ich nach dem Abitur dann an der damals biologische Anstalt Helgoland, auf Helgoland gearbeitet habe, weil ich wissen wollte, wie sieht der Alltag aus. War dort als junge Schüler oder gerade Abiturientin angestellt und durfte dann die Fischbecken putzen und lauter eben, was wir sagen, Hiwi-Aufgaben übernehmen, einfache Aufgaben. Und dabei habe ich gemerkt, das gefällt mir und ich konnte das eigentlich gar nicht begründen, aber ich fand das ganz spannend, einfach zu sehen, was für Forschung dort gemacht wird und auch selber anpacken zu können und sei es nur im Fischbecken sauber zu machen.
Aller Anfang ist schwer, aber Frau Dubilier, dann kam es doch dazu, dass Sie Tiefseeforschung betrieben und dann hat sich doch einiges von dem, was in Ihren Träumen da Ihnen vor Augen stand, doch erfüllt.
Ja, ich habe meine Leidenschaft für meine Forschung relativ spät entdeckt. In meiner Doktorarbeit war ich noch nicht so ganz überzeugt, dass das der richtige Weg für mich ist. Sie hat auch sehr lange gedauert. Sie hat 6,5, fast 7 Jahre gedauert. Und in der Zeit wollte ich es mehrmals hinschmeißen. Man sagt, Wenn man nicht eine Doktorarbeit mehrmals hinschmeißen wollte, dann hat man sich nicht angestrengt. Aber es war nicht immer einfach für mich oder es war manchmal sehr schwer. Und wenn man nicht eine Leidenschaft hat für das, was man macht, dann kann das sehr anstrengend werden. Und ich bin dann nach der Doktorarbeit in die Staaten gegangen, habe dort ein sogenanntes Postdoc, also die Zeit nach der Doktorarbeit nennt man im Wissenschaftsbereich ein Postdoc. Und das habe ich dann in Harvard gemacht bei einer Symbioseforscherin. Und dort habe ich meine Leidenschaft für Symbioseforschung entdeckt, auch für die molekularbiologische Forschung, die wir gemacht haben. Und ab dem Zeitpunkt kann ich sagen, dass ich mit großer Begeisterung das mache, was ich mache, inklusive leider viel zu selten ins Feld, ins Meer kommen, Ausfahrten mit dem Schiff oder Würmer an tropischen Koralleninseln zu sammeln.
Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, über den mund- und darmlosen Ringelwurm zu sprechen, der Ihnen so große Reputation eingetragen hat. Nicole Dubilier, nachdem wir Ihren nächsten Musikwunsch gehört haben, Prince, International Lover.
Diese Aufnahme ist die erste, oder die Aufnahme eine, hören wir jetzt gleich, die nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Und nur Prince und das Klavier hört man und man merkt nochmal, was für ein genialer Musiker ist in diesen sehr simplen man braucht nur Prince und das Klavier zu hören und schon versteht man, was dieser Mann, wie genial er war.
In dieser reduzierten Form.
Richtig. Unplugged.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Die Meeresbiologin Nicole Dubilier ist heute bei uns zu Gast. Und jetzt schaffen wir es jetzt nochmal, über Ihren Forschungsgegenstand zu sprechen, der Ihnen so großen Ruhm eingetragen hat, also die Ergebnisse und über das symbiotische Verhältnis eines unscheinbaren Wurms und zweier Bakterien.
Richtig. Also der Wurm ist so groß wie ein Zwirnfaden. Der können Sie gerade mit dem nackten Auge sehen.
0,2 mm Durchmesser und angeblich 1 bis 2 cm lang.
Stimmt richtig, das? Aber ja. Ganz weiß gefärbt. Und wir wissen das, wenn wir rausgehen, vor allem im Mittelmeer, ist eins unserer, auf der Insel Elbe, eins unserer Hauptsammelgebiete. Und da wissen wir, dass wir die am besten sehen gegen einen schwarzen Hintergrund. Aus dem Sand, in dem sie vorkommen, spülen wir sie frei und dann nehmen wir eine schwarze Wanne und dann können wir die ganz schnell sehen. Und was so spannend an der Symbiose von diesem Wurm ist, ist, dass der zwei symbiotische Partner hat, die ihn mit Nahrung versorgen. Normal ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, an dem Wurm zu forschen, eher ein Partner. Und man dachte, dass diese Würmer alle nur einen Partner haben, nämlich ein Bakterium, was Schwefelwasserstoff, das ist ein Gas, das riecht nach faulen Eiern. Wenn Sie ins Meer gehen und so ein bisschen buddeln, dann können Sie gleich diesen Geruch von faulen Eiern wahrnehmen. Das ist Schwefelwasserstoff. Und die Symbiose funktioniert so, dass dieses Schwefelwasserstoff die Energiequelle ist für dieses Bakterium, damit es CO2 fixieren kann und das umwandeln kann in Zucker und damit ernährt es seinen Wirt. Das ist ganz ähnlich wie Photosynthese, weil da ist es Lichtenergie.
Und hier ist es Chemosynthese.
Genau, es ist Chemosynthese, chemische Energie, dieses Schwefelwasserstoff. Und ich bin aber schier verzweifelt damals als junge Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen, weil ich immer nach Elba fuhr und partout kein Schwefelwasserstoff messen konnte. Also da war einfach kein Schwefelwasserstoff dort, wo der Wurm vorkam. Und da war unser großer Durchbruch, dass wir festgestellt haben, dass dieser Wurm einen zweiten Symbiont hat. Und dieser Symbiont produziert genau den Schwefelwasserstoff, den der erste Symbiont braucht. Und so haben wir das dann auch eine Ménage à trois, also eine Dreierkiste, benannt, in der die beiden Symbionten sich gegenseitig mit Energie und Atmungsquellen versorgen und das alles zum Wohl von ihrem Wirt.
Jetzt kommen Würmer aber auch in der Tiefsee vor, die in solchen symbiotischen Verhältnissen leben. Und das Interessante ist, also alleine werden die Organismen gar nicht überlebensfähig. Also die tauchen, die gibt es dann immer dort, wo es nicht so viele Nährstoffe gibt und die Ressourcen knapp sind. Und die müssen sich gegenseitig helfen, um überhaupt existieren zu können.
Richtig. In der Tiefsee gibt es ganz wenig Nahrung, weil es kein Sonnenlicht gibt. Und durch Sonnenlicht gibt es die sogenannte Primärproduktion. Das sind eben Pflanzen und kleine Algen. Und das ist die Grundlage für das Leben überall dort, wo Sonnenlicht ist. Und in der Tiefsee kommt aber ganz wenig von dieser Nahrung, die an der Oberfläche vom Meer produziert wird durch Lichtenergie, durch Photosynthese. Und das kommt unten, kommt kaum noch was an. Und umso tiefer sie gehen, wenn sie bei ein paar tausend Meter sind, dann ist gar nichts mehr da unten oder ganz, ganz wenig. Und die Tiere dort, da herrscht extreme Nahrungsknappheit. Aber es gibt bestimmte Stellen in der Tiefsee, wo es ganz viel Energie gibt. Nur die Tiere selber können sie nicht direkt verwenden. Und das ist eben wieder diese chemische Energie, dieses Schwefelwasserstoff. Und das gibt es an Stellen beispielsweise, wo es heiße Quellen gibt, wo die Erdplatten sich auseinander bewegen. Und durch verschiedene chemische und geologische Prozesse strömt aus diesem heißen Rauch, diese schwarzen Raucher, die viele vielleicht schon im Fernsehen gesehen haben, da strömen große Mengen von chemischer Energie heraus, Schwefel. Wasserstoff, Methan. Und das können Bakterien benutzen, um dann wieder CO2 zu fixieren, in Zucker umzuwandeln. Und in der Symbiose mit den Tieren ist es den Tieren möglich, an diesen extremen Standorten zu wohnen und zu gedeihen. Die Biomasse, also die Menge an Tieren pro Quadratmeter ist enorm, so hoch wie in tropischen Regenwäldern oder in Korallenriffen. Alles nur durch die Symbiose.
Die sind sehr klein, aber in der Masse entfalten sie dann ihre...
Rede ich über große Tiere.
Gut.
Genau, über Muscheln, über große Röhrenwürmer. Die meisten Tiere, die an diesen heißen Quellen leben, können sehr groß werden, weil sie so gut mit Nahrung versorgt werden von ihren Bakterien und weil es dort so viel chemische Energie gibt.
Trotzdem sind es letztlich mikrobiologische Systeme, die Grundlage bilden.
Richtig. Ja, ist also ohne die Mikroorganismen, die diese chemische Energie umsetzen können, gäbe es diese Lebensgemeinschaften nicht.
Schätzen wir die Bedeutung solcher symbiotischen Systeme immer noch zu gering ein? Also es ist doch für ein globales System wie unsere Ozeane von großer Bedeutung, dass das Leben dort sich selbst so organisiert, wie sie es rausgefunden haben.
Richtig. Symbiosen wurden, die Bedeutung von Symbiosen für die Biologie, für unser Leben wurde lange unterschätzt. Aber ohne Symbiosen säßen Sie und ich nicht hier. Die ersten Vielzeller, die ersten Organismen mit einem Zellkern sind durch Symbiose entstanden. Und sie könnten ihre Nahrung nicht verdauen, wenn sie nicht ganz viele symbiotische Mikroorganismen in ihrem Darm hätten, die in der Lage sind, das, was sie essen, auch zu verwerten und ihnen dann auch die Nährstoffe zu geben. Und in der Symbioseforschung gilt der Satz, niemand lebt allein. Und eine Herausforderung, die ich immer wieder an meinen Studenten habe, ist, ich fordere euch heraus, ein einziges Lebewesen zu finden, sei es ein Tier oder eine Pflanze, was nicht besiedelt ist von tausend von symbiontischen Mikroorganismen, die zum zur Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere oder Pflanzen beitragen.
Die Kooperation hat eine große Bedeutung, vielleicht eine wichtigere als die Konkurrenz. Also man hat ja lange die Konkurrenz als Triebfeder der Evolution gesehen. Da ist ja auch was dran. Bitte, ja.
Also bis vor kurzem war immer wieder in der Evolutionsforschung wurde betont, wie wichtig die Selektion des Stärkeren, Konkurrenz, Konkurrenzkampf sind für die Evolution des Lebens. Die Symbioseforschung hat und Symbioseforscher gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren, wo klar geworden ist, wie wichtig Symbiosen sind und wie viele Lebewesen besiedelt sind von symbiotischen Bakterien, hat klar gemacht, dass Symbiose ein ganz entscheidender Triebfeder der Evolution ist. Und es ist meines Erachtens auch kein Zufall, dass viele der Evolutionsforscher die Konkurrenz betonen, Männer waren und Männer sind und dass viele der Symbioseforscher Frauen sind.
Und damit wollen Sie uns was sagen?
Dass der Wissenschaftler nie völlig objektiv forschen kann, sondern jeder auch beeinflusst ist von dem, was er selber an Werdegang hatte, ein Wertsystem und Frauen, ohne das verherrlichen zu wollen, aber das Prinzip der Kooperation ist eher weiblich besetzt als männlich besetzt und das Thema der Konkurrenz ist eher männlich besetzt als weiblich.
Also die gesellschaftlichen Rollen prägen natürlich auch die Art und Weise der Forschung.
Selbstverständlich.
Und die Interpretation der Ergebnisse.
Richtig.
Und man könnte ja auch ein bisschen Etymologie betreiben und Konkurrenz, Konkurre, zusammenkommen, herbeilaufen, hat ja eigentlich auch eine andere Bedeutung. Das ist jetzt aber nur ein Nebenzweig. Also es ist kein Zufall, dass Frauen sich solche Entdeckungen machen. Also eine Frau wie Sie macht eine so höchst relevante Entdeckung symbiotischer Organismen, die für die Evolution eine entscheidende, bedeutende Rolle spielen.
Ja, ich habe aber auch einen sehr spannenden Erkenntnis gemacht. Und das ist, dass ich vielleicht zu stark immer wieder das Symbiotische, das Gemeinsame, das Kooperierende sehen wollte in meiner Forschung. Und eine Wissenschaftlerin, eine Frau, ich habe einen Vortrag gehört von ihr, die heißt Toby Kears, die arbeitet, auch eine Amerikanerin, die in Europa arbeitet. Und sie hat gesagt, auch in Symbiosen gibt es immer wieder Konkurrenz und die muss man sich ganz genau angucken. So wie es beispielsweise in einer Ehe, die 30 Jahre oder 40 Jahre oder lange geht, nicht immer nur Sonnenschein geben kann, kann es auch Situationen geben, in der ein Partner mehr profitiert als der andere von dem Zusammenleben. Und so ist es auch in der Symbiose. Ich habe selber lernen müssen, dass es wichtig ist, auch Aspekte, die nicht nur, wo es um das Wohlergehen geht, Situationen, wo es Konkurrenz gibt, wo ein Symbiont beispielsweise nicht das produziert, was er produzieren sollte, dass es da auch Maßnahmen seitens des Wirtes gibt, dann auch zu sagen, also wenn du nicht dich anständig benimmst, dann muss ich mir überlegen, ob ich mit dir zusammenleben will. All das gibt es auch in der Symbiose.
Symbionten hintergehen sich zuweilen, habe ich
ja, bei Ihnen gelesen. Ja, wir nennen das Cheaters.
Betrüger.
Das ist so, dass ich versuche, ein gutes Beispiel zu finden. Ich lebe als Wurm in Symbiose mit 10 Bakterien. Und die 10 Bakterien sollen mich mit Nahrung versorgen. Und sie müssen aber dafür arbeiten. Sie müssen was leisten. Und es könnte ja sein, dass einer von diesen 10 Bakterien sagt, also wenn ich jetzt Chemosynthese mache und diese chemische Energie mache und ich behalte aber all meinen Zucker für mich und ich lasse die 9 anderen Bakterien schön arbeiten, dann kann ich schneller wachsen, dann kann ich womöglich meine Partner überwuchern und da habe ich was von. Und wenn der Wirt das nicht kontrolliert, wenn der Wirt dann nicht einen Weg hat, zu sagen, nein, nur wenn du mir Zucker gibst, darfst du in diesem schönen Zuhause wohnen. Das hat sich gezeigt, ist im Laufe der Evolution eins der Maßnahmen, wie die Balance in der Symbiose gehalten wird.
Gut, dass es da keine Juristen gibt, möchte man sagen. Also, nur weil wir jetzt auch, man kann sich dem Ganzen ja oft nur metaphorisch nähern.
Richtig.
Also, und was die Organismen eigentlich antreibt, weiß man das so genau? Kann man das eigentlich bestimmen?
Ja, was die jeder, das ist der Triebfeder der Evolution, ist das, wie viele Nachkommen kann ich produzieren? Also in der Regel gilt auch in der Symbiose, wenn wir zusammenkommen, können wir gemeinsam mehr Nachkommen produzieren, als wenn jeder von uns alleine lebt. Ja. Aber es gibt auch Symbiosen, in der die Symbionten, die Bakterien, versklavt werden. Und die sind in einen Einweg, One-Way Street, eine Einbahnstraße der Evolution. Die werden vom Wirt so kontrolliert, dass sie ihre Gene alle verlieren und irgendwann mal existieren sie nicht mehr.
Und dann hat der Wirt auch nichts mehr davon.
Richtig, dann nimmt er aber einen anderen Partner auf. Und das ist wunderschön schon gezeigt worden, dass der den einen ausquetscht, bis der nicht mehr kann. Und dann fängt er mit dem zweiten an.
Es gibt immer einen Weg.
In der Regel.
In der Regel schon, ja. Down to You heißt ein Song von Joni Mitchell, den Sie sich ausgesucht haben, Nicole Duvillier. Wollen wir uns den jetzt anhören? Und ja, bitteschön. Joni Mitchell, Down to You bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und es gibt sicher auch hier einen Grund, warum Sie das, Nicole Duvillier, uns heute mitgebracht haben.
Ja, Joni Mitchell fand ich früher schrecklich. Ich fand ihre Stimme schrill. Die Musik lag mir nicht, fand sie penetrant. Aber das durfte man damals in den 80er Jahren nicht sagen, weil jeder, der irgendwas von Musik verstand, sagte immer nur, wie genial Joni Mitchell ist und wie wunderbar das ist. Und ich habe mich fast geschämt, dass ich Joni Mitchell nicht mochte. Und ich weiß leider nicht mehr den Zeitpunkt, aber irgendwann mal habe ich dieses Lied gehört und begriffen, nicht begriffen intellektuell, sondern einfach aus dem Bauch heraus, warum das so wunderschön ist und was an Joni Mitchell schön ist. Es hat ganz viel in mir berührt. Und diese Aussage, es ist down to you, dass es an dir selber liegt, wie du durchs Leben gehst und was du erlebst, das gefällt mir besonders gut.
Ja, liegt es immer an einem selber oder ist der
Gesellschaft? Nein, natürlich nicht, aber es ist ein Weg, der mir sehr hilft, mit Problemen umzugehen, dass ich immer wieder mich selber herausfordere und sage, was kann ich jetzt tun?
Sie haben auch eine musische Ader, also wir müssen da auch nochmal drauf zurückkommen. Dieser Werdegang war ja nicht nur innerhalb der Wissenschaft, der Biologie, sehr abwechslungsreich, um es mal so zu sagen, sondern auch also ihre Übersiedlung von New York nach Deutschland mit ihrer Mutter. Ich glaube, die Eltern haben sich damals getrennt.
Richtig.
Und dann hatten sie so ein viel übrig für Geisteswissenschaften und fürs Musische und wollten eigentlich Tänzerin werden. Und hatten, wenn das stimmt, ich weiß es nicht, sogar die Aufnahmeprüfung zur klassischen Balletttänzerin an der Stuttgarter Akademie. absolviert?
Die Schule. Also ich habe mich beworben. Ich hatte mit 10, als wir noch in New York waren, beschlossen, dass ich Tänzerin werden wollte, klassische Balletttänzerin, ging auf eine Akademie dann auch in New York, in der am Vormittag klassische Schulfächer waren und am Nachmittag 3 bis 4 Stunden jeden Tag Tanz war.
Haben Sie Ballettaufführungen besucht in New York zum Beispiel?
Oder ja, ich habe mit Rudolf Nureyev auf einer Bühne gestanden in New York, in Manhattan im Lincoln Center, und ich durfte eine Ratte sein im Nussknacker. Das war mein großer Auftritt mit 30 anderen kleinen Ratten.
Symbionten.
Richtig. Ich habe dann, als wir nach Wiesbaden gezogen sind, gab es für mich nur einen Ort, an dem ich sein wollte. Und das war Stuttgart und Krenkow, weil das der Ruf damals schon international war. Habe mich dort für die Akademie beworben und wurde auch angenommen. Die sagten mir aber dort, in einem Jahr spätestens, da war ich 13, müsste ich mich eigentlich für die Kompanie bewerben. Und ich könnte dann auch mein Training in Wiesbaden machen. Dort gab es das Hessische Staatstheater, die hatten eine sehr gute Schule. Und ich könnte dann dort eben bis zur 9. Klasse, weiter soll man ja dann nicht machen, wenn man Ballett machen will, maximal bis zur 10. Klasse. Und dann könnte ich mich erneut bewerben. Also ich bin nur von der Schule aufgenommen worden, von Krenkow, was aber... worauf ich damals sehr stolz war.
Wie war Nureyev? Wie war das, neben dem zu stehen, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen?
Na, der war ein Arschloch, sondern gut. Der war unglaublich. Der ist in einer Vorstellung, mitten in der Vorstellung rausgestürmt, weil der auf die Tänzerin sauer war, mit der er gearbeitet hat. Und lief dann hinter die Bühne fluchend herum und kam dann zurück und fing an, uns Ratten dann auch körperlich zu malträtieren, alles bei laufender Vorstellung. Also das war ein ganz schwieriger Mensch, aber ein begnadeter Tänzer, aber ein Diva sondergleichen.
Ein großes Vorbild.
Ja, also ja. Ganz groß. Ja.
Und dann in Deutschland nochmal Stuttgart, warum haben Sie sich dann dagegen entschieden? Oder wie
ich habe mich
das
dagegen
ergeben?
Entschieden, weil wir gerade frisch, ich war 13 und mit meiner Mutter und meinen 3 Brüdern nach Deutschland gezogen bin, dann wäre ich dann noch von meiner Familie nochmal getrennt gewesen in Stuttgart, denn meine Mutter wohnte in Wiesbaden und das war dann doch zu viel getrennt sein. Und weil dieser Weg mir eröffnet wurde, dass ich ja trainieren könnte in Wiesbaden, dass dort das Hessische Staatstheater ein sehr gutes Ballett hätte, das hat mir die Tür eröffnet, zu sagen, gut, dann bleibe ich lieber bei meiner Familie.
Und bei aller Begeisterung für das Körperliche war Ihnen doch auch die geistige Arbeit auch wichtig, mindestens so wichtig.
Ja, als ich dann 14, 15 war, fing ich an, in der Schule durch Diskussionen, durch die Auseinandersetzung mit der Nahostpolitik, mit ein begnadeter Politiklehrer, der versucht hat, den Nahostkonflikt uns nahe zu bringen und Fragen gestellt hat am Anfang vom Unterricht, wer ist für die Araber und wer ist für die Israelis. Und hinterher haben wir nach einem halben Jahr verstanden, die Araber ist, kann man so nicht verallgemeinern. Und dass es verschiedene Konflikte innerhalb oder zwischen den arabischen Ländern gibt. Und das war eine ganz lebendige Zeit. Wir haben also endlos diskutiert in der Schule und ich war auch sehr begeistert davon und versuchte das dann immer am Nachmittag mit den Balletttänzerinnen dort weiter zu diskutieren und war dann ganz überrascht, dass die das gar nicht interessant fanden und auch gar nicht eigentlich sich überhaupt mit Schulfächern oder diskutieren beschäftigen wollten. Und ich denke auch, das Narzisstische zum Teil, was auch wichtig ist bei Ballett, dass man auch immer wieder auf sich selber achtet, dass man vor einem großen Spiegel steht, dass man immer wieder ein gewisses Körperverständnis hat. All das hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, ach, ich möchte in der Schule bleiben, denn ich hätte auch mit 15 aufhören müssen. Das wurde gefordert.
Die mit wollten der
mich in der Kompanie. Ja, die wollten mich in der Kompanie übernehmen. Und dann wäre das spätestens in der 10. Klasse, hätte ich abgeben müssen.
Ich darf noch erwähnen, dass Ihre Haltung vorbildlich ist. Also, man sieht, dass Sie mal getanzt haben.
Danke.
Aber das gesellschaftspolitische Interesse, das klingt eigentlich so, als hätte es auch ein Soziologie- oder ein Politikstudium werden können.
Ich glaube, dass viele Menschen im Leben merken, dass es auch in ganz andere Richtungen hätte gehen können und dass auch das ein fruchtbarer Weg gewesen wäre. Ich gehöre auf jeden Fall dazu, dass ich sehr froh bin, dass ich Meeresbiologie mache und davon überzeugt bin, dass das für mich Richtige ist, einfach weil ich das Meer liebe, weil ich auch meinen Beruf liebe. Aber ich hätte auch Politikwissenschaftlerin werden können und ich denke, das hätte ich auch anständig gemacht.
Nicole Dubilier, Vampire Weekend ist eine ihrer Lieblingsbands und die haben einen Song mit dem Titel Oxford, Komma. Und damit kommen wir zu grammatischen Finessen der englischen Sprache. Und gut, dass Sie heute zu Gast sind als Deutsch-Amerikanerin. Dann können wir hinterher diese Probleme noch ein bisschen wälzen. Wollen Sie vorher noch was sagen?
Ja, Oxford Komma ist das serielle Komma. Das kommt dann eben nach drei Begriffen oder mehr vor dem letzten Begriff. Das gibt es nicht im Deutschen. Wenn man im Deutschen sagt, ich gehe spazieren mit meinen Hunden, Mutter Teresa und der Papst und dem Papst, dann könnte man auch vermuten, dass diese Hunde Mutter Teresa und Papst heißen.
Ja.
Und das ist im Englischen sehr wichtig, dass man eben klar, auch durch Kommasetzung, klar schreibt. Und dieses Lied macht es ganz klar, diese jungen Männer, die waren selber im Studium, als sie da schrieben, dass sie eigentlich das nicht so wichtig finden, ob man sich für den Oxford-Komma interessiert oder nicht. Und für mich ist es relevant, weil ganz anders als ich dachte, das Schreiben von Veröffentlichungen ein ganz wesentlicher Teil von meinem Beruf ist. Und da ist es auch wichtig, dass man jeden Satz überprüft, dass man immer wieder sagt, ist das richtig formuliert, ist das gut formuliert. Und da ist auch Grammatik und Kommasetzung ein guter Weg, um zu überprüfen, sind die Inhalte klar.
Lernt Englisch mit Rockmusik, Vampire Weekend. Nicole Dubilier, haben Sie es gehört? Da war das Komma falsch im letzten Satz.
Nee.
Das doch ganz deutlich konnte man es hören. Bei Vampire Weekend, Oxford, Komma. Sie haben nicht nur als Forscherin Großes geleistet, was unter anderem dazu geführt hat, dass Sie im Jahr 2014 den Leibniz-Preis erhielten, sondern Sie scheinen auch ein pädagogisches Talent zu haben, weil Sie auch den Nachwuchs fördern in Bremen. Sowohl am Max-Planck-Institut als auch an der Uni?
Richtig, ich bin Professorin an der Uni Bremen und unterrichte in der Graduiertenschule, die wir an unserem Institut haben, gemeinsam mit der Universität Bremen und auch mit der Jacobs University Bremen. Es ist ein und das Alfred-Wegener-Institut, vier Institute, die sich an die Lehre beteiligen. Und es ist ein besonderes Programm, weil wir ein kombiniertes Masters- und Doktoranden-PhD-Programm haben, in der wir in einem Schnelldurchgang von 3 Semestern versuchen, alles, was man wissen muss über die marine Mikrobiologie, also über Meeresforschung und Mikroorganismen, unseren Studenten beizubringen. Es gibt so einen Kurs. Soweit wir wissen, sind wir das einzige Graduiertenprogramm, was sowas anbietet. Und das ist auch ein Spagat, weil viele Studenten interessieren sich vielleicht eher, bevor sie zu uns kommen, für die Meeresforschung oder eher für die Mikroorganismen, aber dass man sich diese Verbindung, dass es wichtig ist, dass man versteht die chemische und physikalischen Prozesse im Meer, wie werden Meeresorganismen verdriftet, warum landen bestimmte Mikroorganismen in der Tiefsee, warum kommen sie dort vor, all das bedeutet ein sehr komplexes Gebiet. Und ich bin sehr stolz auf unsere Graduiertenschule, weil ich finde, dass sie wirklich den Studenten diesen Spagat vermittelt.
Wie sieht bei Ihnen die Balance aus zwischen Forschung und Lehre? Haben Sie noch genügend Zeit, auch auf ausgedehnte Forschungsreisen zu gehen?
Ich bin in der glücklichen Lage als Max-Planck-Direktorin, dass ich nicht so viel Lehre machen muss wie ein Hochschulprofessor, einer, der von der Universität bezahlt wird. Und das ist wirklich ein großer Luxus, dass ich genug Zeit für die Forschung habe. Eher würde ich sagen, dass es die Aufgaben sind, die nicht die Lehre betreffen, aber die Organisation der Forschung, die viel Zeit kosten. Beispielsweise Suchkomitees für einen neuen Direktor oder wir haben sogenannte Max-Planck Research Group Leader-Position, das ist vergleichbar mit einem Junior-Professor. Da sind wir eine Kommission, hunderte von jungen Wissenschaftlern bewerben sich, die suchen wir aus. Das kostet alles sehr viel Zeit, aber ist auch nötig. Und was Forschungsreisen angeht, versuche immer noch eine pro Jahr zu machen, aber in den letzten Jahren war ich geschäftsführende Direktorin unseres Instituts. Wir wechseln uns ab, die Direktoren, und da war ich jetzt 2-3 Jahre nicht im Feld, aber das werde ich nachholen.
Wenn man sich so wie Sie sich intensiv mit Mikrobiologie beschäftigt, besteht da die Gefahr, den Blick aufs Makroskopische zu verlieren?
Also erstens sind meine Tierchen größer. Sie sind makroskopisch. Auch selbst der kleine Wurm ist größer, aber auch die Muscheln. Grundsätzlich kann ich sagen, dass gerade die Beschäftigung mit Mikroorganismen voraussetzt, dass man einen großen Überblick behält. Als ein Beispiel: jeder zweite Atemzug, den Sie nehmen, der wird produziert durch marine Mikroorganismen.
Durch die marine? Hälfte,
ja, das sind kleine Algen, die heißen Cyanobakterien, und die produzieren Sauerstoff. Und man hat lange, lange unterschätzt, dass ihr Beitrag mindestens genauso groß ist wie Landpflanzen. Deswegen, wir haben eigentlich, würde ich sagen, als marine Mikrobiologen erst recht die Gesamtzusammenhänge auf dieser Erde im Griff oder im Blick, nicht im Griff.
Nicole Dubilier, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
Und vielen Dank für die Einladung.
Nächsten Sonntag wird zu Gast sein bei den Zwischentönen die Schriftstellerin Sabine Scholl. Gastgeber wird dann mein Kollege Joachim Scholl sein. Heute begleitete sie Michael Langer durch diese Sendung. Mit dem Hinweis noch, dass im Internet über sie viel zu finden ist. Da gibt es auch das ein oder andere Paper. Also wer sich in ihrer Forschungsarbeit vertiefen will, der wird da auch fündig. Und sie dürfen gerne das letzte Wort haben und uns den Rauschmeißer vorstellen, den wir hören.
Richtig, das ist das Lied I Like That von Janelle Monáe, eine wunderbare Musikerin aus den Staaten, die auch mit Prince kollaboriert hat. Und ich habe sie live in Paris gehört in diesem Herbst und bin maßlos von ihr begeistert.
Nicole Duvillier, nochmal besten Dank und einen schönen Sonntag noch.
Ja, vielen Dank.
Some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs, and I like that.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.